Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und wir beschäftigen uns weiter mit der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Heute schauen wir auf die geringe Wahlbeteiligung in NRW und fragen, was Schule tun kann, um diese zu erhöhen. Außerdem blicken wir nach Griechenland. Da gibt es seit Tagen Proteste gegen die sogenannte Campus-Polizei, die an den Hochschulen jetzt für Sicherheit sorgen soll. Das und mehr hören Sie in der nächsten halben Stunde bei Campus und Karriere. Das Ganze mit mir am Mikrofon, Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei sind. Aber zuerst schauen wir nach Berlin, da ist das BAföG mal wieder Thema. Die Ampelkoalition hat ja eine umfassende Reform versprochen, heute ging es da aber erstmal um eine Art Notfallmechanismus. Anita Fünfinger berichtet aus Berlin.
Wer normalerweise kein BAföG bekommt, soll in einer Krise doch dazu berechtigt sein. Die Bundesregierung zieht eine Lehre aus der Corona-Pandemie. Typische Studentenjobs wie Bedienen in der Kneipe waren weggebrochen. Studierende standen plötzlich ohne eigenes Einkommen da. BAföG bekamen sie nicht, weil ihre Eltern dafür zu viel verdienten, noch mehr aber konnten die Eltern nicht unterstützen. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP sagt, die Unterstützung sei auch notwendig, damit niemand sein Studium abbrechen müsse. Das Notfall-BAföG soll greifen, wenn wieder eine bundesweite Notlage eintritt, die, so heißt es im Gesetzentwurf, den Arbeitsmarkt für ausbildungsbegleitende Nebentätigkeiten in erheblichem Ausmaß beeinträchtigt. BAföG ist eine Teils-Teils-Leistung vom Staat. Die Hälfte der Summe ist ein Zuschuss, die andere Hälfte müssen die Studierenden zurückbezahlen. Diese Summe ist auf 10.000 Euro begrenzt. Das Schüler-BAföG ist ein kompletter Zuschuss und muss nicht zurückbezahlt werden.
Anita Fünfinger berichtete aus Berlin über die BAföG-Reform. Drei Tage ist die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen jetzt her und heute treffen sich CDU und Grüne zum ersten Mal zu Gesprächen zu einer möglichen Koalition. Doch nicht nur das starke Abschneiden der Grünen ist bei dieser Wahl aufgefallen, auch die Wahlbeteiligung. So wenig Menschen wie noch nie waren am Sonntag in NRW wählen, gerade einmal 55%. Ein Trend, der sich dabei seit Jahren zeigt. Vor allem bildungsferne Schichten bleiben bei Wahlen oft zu Hause. Manchmal, weil sie sich von den Parteien nicht angesprochen fühlen. Manchmal spielen auch mangelnde Sprachkenntnisse eine Rolle. Über Wahlbeteiligung und Bildung möchte ich jetzt sprechen mit Robert Fehrkamp. Er ist Demokratieforscher und arbeitet bei der Bertelsmann Stiftung. Schönen guten Tag, Herr Fehrkamp.
Schönen guten Tag, Herr Jungblut.
Ja, Sie schlagen vor, dass die erste Wahl eines jungen Menschen in der Zeit stattfinden soll, wenn er noch zur Schule geht. Also zum Beispiel mit 16. Was erhoffen Sie sich davon?
Wir hoffen uns davon eine Aktivierung der Jugendlichen, weil Wählen etwas ist, was gelernt sein will. Und immer mehr Jugendliche wachsen heute in Nichtwählermilieus auf. Das heißt, sie kommen aus einer Umgebung, in der auch schon seit vielen Jahren die Erwachsenen, die Eltern, die Freunde und Bekannten an Wahlen nicht mehr teilnehmen. Und deshalb glauben wir, dass gerade für diese Gruppe das ein sehr, sehr guter Ansatz wäre, das Wahlalter herabzusenken, die Erstwahl damit für fast 100% eines Jahrgangs in die Schulzeit zu verlegen und dann die Chance zu nutzen, in den Schulen über aktivierende Begleitmaßnahmen die jungen Menschen an das Wählen heranzuführen.
Was könnten diese Begleitmaßnahmen sein in der Schule?
Diese Begleitmaßnahmen könnten Projektwochen sein in den Schulen. Wir haben sogar mal den Vorschlag gemacht, dass Wahllokale in Schulen etabliert werden sollten, damit die Schülerinnen und Schüler vor und nach dem Unterricht die Möglichkeit haben, direkt im Wahllokal ihre Stimme abzugeben, es zu einem Thema wird und dann auch im Unterricht begleitend eben erarbeitet wird, warum ist Wählen gehen wichtig und wie geht das eigentlich genau mit dem Wählen? Wie geht die Urnenwahl, wie geht die Briefwahl? Viele wissen das nicht und viele werden eben von zu Hause auch nicht mehr in diesem Sinne sozialisiert und herangeführt. Und deshalb glauben wir, dass das eine wirklich gute Chance ist, auch etwas, nicht nur etwas gegen die niedrige, sondern vor allen Dingen gegen die sozial eben auch sehr selektive Wahlbeteiligung zu tun.
Nun gibt es ja schon sowas wie Politikunterricht oder auch Gesellschaftskunde und so weiter. Wird das in solchen Fächern dann offenbar ja nicht ausreichend gelehrt, sowas wie wie man an einer Wahl teilnimmt?
Doch, das wird schon gelehrt, aber das Charmante an diesem Schulwahlmodell oder an diesem Schulwahlvorschlag ist eben, dass es dann auch praktisch würde und nicht nur theoretisch an der Tafel erklärt wird, wie ein Wahlzettel aussieht, sondern eben wirklich eingebunden in eine tatsächlich stattfindende Wahl, bei der die Schülerinnen und Schüler dann auch ein echtes Wahlrecht hätten. Und das ist natürlich sozusagen ein ganz anderer Realzusammenhang, in dem das dann hineingebracht würde, als eben immer nur Trockenschwimmkurse in Schulen zu veranstalten. Und es gibt ja auch heute schon sehr, sehr gute, sehr schöne Projekte wie diese U18-Wahlen, die an vielen Schulen selbst organisiert von Schülerinnen und Schülern stattfindet. Aber erstens sind es eben dann nur Trockenschwimmkurse und zweitens finden diese Projekte auch meistens nur an den Schulen statt, wo an Gymnasien statt, sozusagen, wo eher die Schülerinnen und Schüler sitzen, die sowieso von zu Hause schon sozialisiert werden, aber an den Schulen, wo diese Förderung dringend notwendig und erforderlich wäre und auch den größten Effekt hätte, finden solche Projekte häufig nicht statt.
Ja, wenn man mal über den Tellerrand so ein bisschen blickt, es gibt ja schon einige Länder, in denen das Wahlalter auf 16 herabgesetzt wurde. Was gibt es denn da für empirische Erkenntnisse?
Also es gibt interessante Erkenntnisse und die lassen sich vielleicht so zusammenfassen, Wählen ab 16 ist kein Selbstläufer. Es reicht nicht aus, einfach nur das Wahlalter herabzusetzen und dann darauf zu vertrauen, dass die Jugendlichen sich selber aktivieren. Erfolgreich ist Wählen ab 16 da, wo es aktiv begleitet wird. Das zeigen viele empirische Studien. Dafür gibt es eben in Österreich, in anderen Ländern, inzwischen übrigens auch in einigen Bundesländern in Deutschland, durchaus Erfahrungen, wie man solche Begleitkampagnen eben auch organisieren kann, worauf es dabei ankommt, die Jugendlichen wirklich auch praktisch ans Wählen heranzuführen. Und wenn das gemacht wird, dann sehen wir auch höhere Wahlbeteiligung in dieser Altersgruppe, die sowieso auch jetzt schon etwas stärker wählt, sich etwas mehr beteiligt als die Altersgruppe der 18- bis 21-Jährigen. Trotzdem ist insgesamt die Wahlbeteiligung der jungen Menschen leider unterdurchschnittlich, was vor allen Dingen vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in Deutschland natürlich sehr, sehr schade ist. Und auch da sind unsere Vorschläge zu Wählen ab 16 eben ein Ansatzpunkt, das zu verändern.
Zum Schluss mal etwas ketzerisch gefragt, wenn die Parteien aber keine Politik für abgehängte Milieus, aber auch für junge Leute machen, dann bringt ja auch keine schulische Begleitung der Wahl etwas, oder?
Nein, ich glaube aber, dass natürlich sozusagen die Stimme der jungen Menschen durch das Wahlrecht ab 16 auch gestärkt würde. Und Parteien kümmern sich dann natürlich auch noch mal verstärkt um die Menschen, die dann tatsächlich auch um die jungen Menschen, die tatsächlich auch ein Wahlrecht haben und damit natürlich auch einen Einfluss auf das Wahlergebnis.
Über die geringe Wahlbeteiligung und was Schulen in diesem Zusammenhang tun können, darüber habe ich mit Robert Fehrkamp gesprochen. Er ist Demokratieforscher bei der Bertelsmann Stiftung. Herr Fehrkamp, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Die Rüdli-Schule in Berlin-Neukölln, die ist ja vor allem bekannt durch seinen Notruf vor einigen Jahren, der dann eine Diskussion über sogenannte Brennpunktschulen auslöste. Mittlerweile hat sich dort aber einiges getan und die Schule versucht zum Beispiel, die Migrationshintergründe der Schülerinnen und Schüler nicht mehr nur als Problem, sondern vor allem als Chance zu verstehen. Luise Sammann hat sich vor Ort umgesehen und berichtet über ein Projekt, bei dem Schüler sich auf die Suche nach ihrer eigenen Migrationsgeschichte machen und die dann ihren Mitschülern erzählen.
Wie war das, als du hierher gekommen bist und dann halt, weil du wolltest ja Fußball spielen?
Zehntklässlerin Chiara sitzt mit ihrem Vater Mohammed in einem sonnigen Café in Berlin-Neukölln. Die 15-Jährige fragt ihn nach seiner Lebensgeschichte.
Wie das halt so war, wenn du wusstest, jetzt kann ich nicht mehr Fußball spielen und was soll ich jetzt tun?
Vater Mohammed nimmt die schwarze Sonnenbrille ab, geht in Gedanken 25 Jahre zurück. Damals, lange vor Chiaras Geburt, kam er aus Guinea nach Deutschland, um Fußballprofi zu werden. Doch eine Verletzung ließ den Traum bald platzen.
Als mein Knie wurde operiert, ich habe noch mal versucht zu spielen, aber ging gar nichts mehr. Ich werde immer im Krankenhaus gelandet, ja.
Tochter Chiara nickt. Sie kennt die Geschichte, doch so wie heute hat sie noch nie nachgefragt. Ganz genau will sie wissen, wie sich ihr Vater nach der Ankunft in Deutschland gefühlt hat. Wie es war, statt Fußballprofi schließlich Pizzabäcker zu werden.
Ja, es war schwer, weil ich habe Fußball geliebt. Und durch mein Knie, mit den Schmerzen, die ich gemerkt habe, wenn ich immer spiele, bin ich in die Gastronomie gelandet. Man muss nie aufgeben.
Chiara hört genau zu, blickt dann auf die Liste mit Fragen vor sich. Das Interview mit ihrem Vater ist Teil des Schulprojekts Migration Live an der Rütli-Schule. Dabei erschließen sich die Schülerinnen verschiedener Jahrgangsstufen die Vielfalt migrantischer Lebenswelten in Berlin-Neukölln, heißt es in der Projektbeschreibung. Zehntklässlerin Chiara ist mit Begeisterung dabei.
Es gibt manchmal Projekte in unserer Klasse, bei denen wir vielleicht mal bei unserer Familie nachfragen sollen über irgendwelche Dinge. Dann ist es für manche Schüler etwas schwer, irgendwie Dinge zu finden. Aber jetzt, als sie gesagt haben, vielleicht kennt ihr ja irgendjemanden, habe ich so irgendwie gemerkt, dass die Klasse so sofort irgendwelche Ideen hatte. Also damit hat sich irgendwie so jeder identifizieren können, weil, ja genau, Neukölln.
Ja genau, Neukölln. Das sagt auch Lennart Lübke, Chiaras Klassenlehrer an der Rütli-Schule. Was bei anderen häufig abwertend klingt, klingt bei ihm nach unendlich viel Potenzial. Zwischen zwei Unterrichtsstunden sitzt Lennart Lübke in seinem Büro, scrollt durch eine Reihe von Videos, die Chiara und ihre MitschülerInnen in den letzten Wochen aufgenommen haben.
Alle waren begeistert dabei und haben ihre Migrationsgeschichten von sich selbst, von ihren Eltern, von ihren Großeltern in der Gruppe geteilt, haben sich dabei aufgenommen und haben das mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit getan und mit auch einem großen Interesse an der eigenen Familiengeschichte, aber auch an den Geschichten der anderen. Also das war ein begeisternder Unterricht und das hat einfach viel Freude gemacht, die Schüler so zu sehen, wie sie sich auf die Spuren ihrer Familiengeschichte machen.
Mit dem Projekt Migration Live wollten er und seine Kolleginnen die Vielfalt, die in Neuköllner Klassen ohnehin Alltag sei, zum Unterrichtsthema machen, so Lennart Lübke. Denn was in einem Einwanderungsland wie Deutschland und erst recht in einer Stadt wie Berlin eigentlich naheliegend sei, geschehe im Schulalltag nach wie vor viel zu selten.
Migration ist weiterhin die Erfahrung der anderen. Das heißt, wir haben dann Bücher, da werden dann sogenannte Migrationsströmungen oder Bewegungen thematisiert und mehr oder weniger unterschwellig wird immer deutlich, das sind die anderen. Und das ist etwas, was dieser Allgegenwart dieses Themas in unseren Klassen überhaupt nicht gerecht wird.
Noch bis Ende Juni befragen Rütli-Schüler aus insgesamt 7 Klassen deswegen Bekannte und Verwandte aus Neukölln zu ihrer Migrationsgeschichte, lernen Interviews vorzubereiten, zu führen und auszuwerten. Die Ergebnisse werden mal als Audios gesammelt, mal als Texte, mal entstehen Videos, mal Gedichte. Auch Zehntklässlerin Chiara wird ihren Vater noch mehrmals zum Interview bitten. Schon jetzt hat das Projekt ihren Blick auf ihn und damit auf viele Menschen in Neukölln verändert. Auch oder gerade, weil Mohammed nie der Fußballstar geworden ist, der er eigentlich werden wollte.
Ich finde es vor allem toll, wenn man halt aus einem anderen Land kommt und sich dann ein Leben aufbaut, in dem man glücklich ist. Vor allem, wenn man nicht dem Traum nachgehen konnte, dem man eigentlich nachgehen wollte. Weil ich glaube, das kann nicht jeder so.
Hochschulen und Universitäten sind ja auf der ganzen Welt sehr oft der Ausgangspunkt für Proteste oder soziale Bewegungen. Dabei kann es natürlich dann auch mal zu zivilem Ungehorsam kommen. Doch in Griechenland geht das Ganze sogar offenbar noch einen Schritt weiter.
Campus und Karriere. International.
Die griechische Regierung sagt nämlich, dass es an den Hochschulen im Land, dass da die Gewalt und die Kriminalität zugenommen hat. Zum Beispiel beim organisierten Drogenhandel und Drogenverkauf. Und deshalb hat sie jetzt eine sogenannte Campuspolizei für die 4 größten Hochschulen des Landes aufgebaut. Daran gibt es Kritik. Die Studierenden sagen, die Regierung will damit nur Stärke bei ihren konservativen Wählern zeigen. Und deswegen gehen sie auf die Straße. Rodothea Seralidou berichtet.
Der Biologiestudent Iosif sitzt mit einer Freundin in einem Park in der Athener Innenstadt und trinkt seinen Kaffee to go. Beide sind politisch in linken Studierendenparteien aktiv und sind gegen die neuen Polizeieinheiten, die die Regierung schon bald an ihren Hochschulen einsetzen will. Die Regierung sagt, die Polizei werde zu unserer Sicherheit an den Unis sein. Doch wie soll ich mich sicher fühlen? Die Polizisten könnten schon unsere Blicke als Provokation deuten. Wir könnten unbewusst zur Zielscheibe werden. Ich habe bisher nicht die beste Erfahrung mit der griechischen Polizei gemacht, wurde schon oft auf der Straße angehalten, nach meinen Personalien gefragt, musste mir ironische Kommentare anhören, nur weil ich linke Literatur bei mir hatte. Nicht Polizeibeamten bräuchten die griechischen Hochschulen, sondern Geld für Sanierungen, Labormaterialien und für mehr Lehr- und Verwaltungspersonal, sagen die zwei Studierenden. Und doch scheint die Einführung einer Hochschulpolizei Priorität für die konservative griechische Regierung zu haben, um Gewalt und Kriminalität an den griechischen Hochschulen zu bekämpfen, etwa Drogenhandel, Schlägereien und Vandalismus, so die Erklärung. Die griechische Bildungsministerin Niki Kerameos sagte jüngst im griechischen Fernsehen: Wir treiben dieses Vorhaben voran, zusammen mit anderen Maßnahmen, die das Niveau der Hochschulen aufwerten. 2019 haben wir das Hochschulasyl abgeschafft. Seitdem darf die Polizei in die Hochschulen. Dank so eines Einsatzes konnte ein besetztes Gebäude an der Universität Thessaloniki geräumt werden. Daraus wird jetzt eine Bibliothek. Bald kommen die Einlasskontrollen und die Spezialeinheit der Hochschulpolizisten. Sie werden keine Schusswaffen tragen, aber alle anderen Schutzmaßnahmen eines Polizisten haben. Die Rechtmäßigkeit dieser Spezialeinheit hat das oberste griechische Verwaltungsgericht vor wenigen Tagen erst abgesegnet. Es lehnte zwei Sammelklagen gegen die geplante Hochschulpolizei ab und urteilte, dass diese nicht gegen das Prinzip der Selbstverwaltung der Universitäten verstoße, das in der griechischen Verfassung verankert ist. Geklagt hatten Hochschulprofessoren, Verwaltungspersonal und Studierende. Unter ihnen auch der Politikprofessor Dimitris Christopoulos, der an der Athena Pandion Universität lehrt. Er kritisiert das Gerichtsurteil. Die obersten Richter haben bei der Urteilsfällung vor allem politisch gedacht, wie immer bei so brisanten Themen. Dabei ist das Prinzip der Selbstverwaltung keine griechische Erfindung. Nirgendwo in Europa geht die Polizei in den Unis rein und raus, außer in der Türkei. Überall sonst gibt es zwar Sicherheitspersonal, aber keine staatliche Polizei. Christopoulos glaubt, dass die Pläne der griechischen Regierung ideologische Gründe haben. Die konservative Regierung wolle ihrer Wählerschaft zeigen, dass sie überall für Recht und Ordnung sorgt und deshalb bausche sie kleinere Kriminalitätsprobleme an den Universitäten bewusst auf, um ihre Politik zu begründen. Dadurch schade sie nicht nur dem Ruf der griechischen Unis, die so als rechtsfreie Zonen dargestellt würden. Die Einführung einer Hochschulpolizei bringe auch neue Probleme, mit denen er als Universitätsprofessor in Zukunft zu kämpfen haben wird, sagt er. Das wird zu weiteren Spannungen führen, zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Studierenden und Polizei, zu Ausschreitungen, die außer Kontrolle geraten könnten. Wir wollen Ruhe an unseren Unis, wir wollen weiterhin unsere Vorlesungen halten können, Wissen weitergeben, aber das, was die Regierung vorhat, hilft uns nicht gerade dabei.
Rodothea Seralidou berichtete aus Griechenland über die Campuspolizei, die da jetzt an den vier größten Hochschulen im Land aufgebaut wird. Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie zugehört haben.